Bewegte Stille, ein Podcast über das bewusste Pflegen der Lebensenergie.
Hallo, schön, dass wir uns wieder hören. Ich bin Veronika und heute haben wir ein spannendes Thema vor uns. Aber vorher sag ein paar Worte zu dir, Stefan.
Ja, ich bin der Stefan und freue mich auch, dass wir wieder hier sind und uns über unser Lieblingsthema unterhalten können, das Qigong.
Wir schauen uns heute ein bisschen Räume an. Wir hatten ja schon mal eine Folge zu Qigong und Räume, aber heute geht es um konkretere Räume, verschiedene Übungsorte und ihre Wirkung. Wo fühlen wir uns wohl beim Üben? Woran liegt es? Wo führt es uns intuitiv hin? Und wo gibt es auch eine Erklärung dafür? Also spannende Sichtweisen, die wir heute so ein bisschen beleuchten wollen und gucken, was wir euch aus unserer Erfahrung berichten können.
Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema und ist ja auch durch eine Hörerinnenfrage oder einen Wunsch entstanden und nehmen wir sehr gerne auf. Ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall darauf achte, aber jetzt nicht als mein Hauptthema, wie es zum Beispiel manche Leute, die sich so mit Feng Shui oft betont, auseinandersetzen, aber schon insbesondere seit ich im Herbst diese regelmäßigen Kurse auf Sardinien mache, ich habe das per Zufall entdeckt, diese Kraftorte, die es dort gibt, wirklich unglaublich starke Kraftorte, die zum Teil sehr alt, die alle sehr alt sind, zum Teil bis zu 7000 Jahre alt genutzt werden, so aber mindestens so 3000 Jahre alt. Und die einfach das Üben unglaublich nochmal verstärken und unglaubliche Wirkung haben. Es übt sich sozusagen wie von selbst. Und ähnliche Erfahrung muss ich sagen, ich bin ja oft in den Bergen. Und in den Bergen, dort wo ich regelmäßig bin, da habe ich auch so meinen eigenen kleinen Kraftort. Und da merke ich auch immer wieder, dass mir das... Dass da eine spezielle Energie fließt, ja? Natürliche Kraftorte auch.
Gibt es auch Orte, wo du dich zum Beispiel nicht wohlgefühlt hast beim Üben? Fällt dir da was ein?
Ja, natürlich. Auf jeden Fall gibt es Orte, die weniger gut sind zum Üben. Ich bin jedoch der Meinung, dass es gut ist, wenn man eben gerade auch mit Qigong so weit in einen Schutz kommt, dass man eben auch dort üben kann und das dann vielleicht auch hilft, mit einem Ort umzugehen, der jetzt eher eine negative Energie hat oder wo auch sonst Sachen nicht so ganz stimmen, dass man dann zum Beispiel mit der Körperatmung oder so wirklich auch oder sich selbst ein Qi-Feld bauen kann, das dann eben trotzdem hilft. Aber vielleicht können wir da später noch drauf eingehen, weil es gibt in der Qigong auch diese Technik, also im stillen Qigong diese Technik, sich in einen geistigen Ort zu versetzen. Der kann einem da sehr helfen. Aber es gibt auf jeden Fall Orte und ich gehe da jetzt auch sehr stark nach dem Gefühl. Also wenn ich das Gefühl habe, da fühle ich mich wohl, dann mache ich das und das ist auch so, wie es Meister Li immer empfohlen hat, dann ist es der richtige Ort. Wenn ich eher ein weniger gutes Gefühl dazu dabei habe, dann ist es nicht der optimale Ort für mich. Mhm.
Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich, als ich noch in München gelebt habe, oft im Olympiapark auf so einem Hügel unter einem Baum geübt habe. Oft so Richtung Sonnenaufgang, da war ich wirklich ganz früh unterwegs, noch vor der Arbeit und habe mit dem Sonnenaufgang geübt. Und das hatte so einen ganz bestimmten Zauber und ich dachte mir, ja, das ist jetzt wirklich meine optimale Übungszeit und mein optimaler Übungsort. Hier vergesse ich einfach die Zeit. Hatten wir ja auch schon eine Folge dazu, Überwindung von Raum und Zeit. Und bin ganz bei mir, auch barfuß oft, eben auf der Wiese gestanden. Um mich herum summte es und die Fliegen haben sich immer wieder auf mich gesetzt. Am Anfang hat es mich noch genervt, aber... Mit der Zeit habe ich das nicht mehr wirklich vernommen oder dachte mir, ja gut, die fühlen sich halt auch wohl, wenn man hier gute Energie anzieht. Und dann habe ich von dir in einer Ausbildung erfahren, das Üben zum Sonnenaufgang und Sonnenuntergang hat nochmal einen eigenen Zauber oder eine Erklärung. Könntest du da was dazu sagen?
Ja, das sind halt diese Übergangszeiten oder überhaupt Übergänge, wo sich Yin und Yang treffen oder begegnen. Das heißt, wenn es vom Tag in die Nacht wechselt oder umgekehrt, dann ist es ja, wie so dieser Übergang von Yin und Yang. Und deshalb wird es auch oft auch verglichen mit dieser S-Kurve, die im Zentrum dieses berühmten Tai Chi-Symbols, also des Yin-Yang-Zeichens steht, dort, wo sozusagen das Schwarze und das Weiße sich begegnen, dieser Moment. Und das wird ja im Qigong oft gesagt, dass dieses dazwischen genau der ideale Moment ist. Deshalb so dieser Umschlag, wo es noch Tag ist, aber es wird schon fast Nacht. Also beides ist wie in der Schwebe. Und diese Begegnungen, die werden allgemein, vor allem in der taoistischen Tradition, sehr als ganz magische Momente gesehen, wo eben zwei Sachen zusammenkommen, wo sich
Wie
Yin
so
und
eine
Yang
Schwelle, ne?
treffen.
Also wie so ein Schwellengang.
Genau, und es ist beides möglich. Und das zeigt sich zum Beispiel im Körper auch, indem die Gelenke als ein ganz besonderer Ort gesehen werden. Auch in alten Traditionen wird das auch beschrieben, oft als Sitz von Körpergottheiten. Also, dass die Gelenke sind ja im Körper Orte, die, wo oben und unten und deshalb auch Yin und Yang wie sich begegnen. Also, die Vereinigungspunkte könnte man auch sagen, die Begegnungspunkte. Und das ist natürlich mit dem Sonnenaufgang und Untergang ist es so, das gilt dann aber auch für andere Zeiten, wie zum Beispiel, also im Kalender, wie zum Beispiel Winter- und Sommersonnenwende, wo es so einen Übergang gibt vom einen ins andere, dass die eine ganz spezielle Kraft haben.
Und da fällt mir ein, das begegnet uns ja auch wieder in der Atmung. Einatmen und das Innehalten ist wie diese Pause, die Schwelle rüber zum
Genau.
Ausatmen. Dort nimmt man ja die Qi-Schleife auch wieder als Symbolik für das bewusste Wahrnehmen des Übergangs, wie du gesagt hast.
Genau. Das ist halt so auch diese Idee, dass wenn der Moment des Stillstands, des Innehaltens, dieses Dazwischen, dass das auch ein Moment der Potentialität ist, dass da alles möglich ist, dass es in die eine oder andere Richtung gehen kann, erst von der Energie her. Natürlich wird es weiterhin dann auch Nacht werden, wenn wir, oder Tag, wenn wir am Morgen früh üben. Das ist schon relativ sicher, aber von der Energie her kann dort die Energie in jede Richtung gehen. Deshalb ist hier eben das so wichtig und das ist auch etwas, was vielleicht ein bisschen speziell ist in der taoistischen Sichtweise, dass man diese Potentialität auch so wichtig oder so schätzt.
Weil es vielleicht
Deshalb.
noch nicht definiert ist, vorhersehbar und in dem Moment eben so der Zauber liegt, der Kraft und wie du sagst, des Potenzials.
Ja, und ich meine, es gibt da, das schweifen wir zwar gerade ein bisschen ab, aber das schadet vielleicht auch nicht vom eigentlichen Thema. Es gibt ja auch so diese Idee, wenn das Yang am höchsten ist, also wenn die Sonne am höchsten steht, dann ist die höchste Potentialität für Yin. Klassisch wird da oft das Bild vom Pfeilbogen genommen, wenn die meiste Kraft nach hinten ist, also wenn ich die Sehne so weit nach hinten gespannt habe, wie es nicht mehr weitergeht, ist die höchste Kraft, die nach vorne gehen kann. Und dass also auch schon im höchsten Yang das tiefste oder stärkste Yin als Potenzial da ist. Deshalb ist es auch da, einfach als Potentialität. Wenn die beiden sich dann begegnen, was dann eben von der Zeit her die Zeit des Sonnenaufgangs oder Untergangs wäre, dann kommen die beiden wie schon zusammen, dann ist es wie schon die Vereinigung dieser beiden, da treffen sie sich und dann kann es eben wie auch in beide Richtungen gehen. Das ist so ein bisschen die Idee.
Ja, wir sind tatsächlich ein bisschen abgebogen, aber es ist ja alles zusammengehörend. Deswegen müssen wir diese Ausflüge auch immer wieder unternehmen. Aber kommen wir doch nochmal zurück zu diesem Übungsplatz auf meinem Berg im Olympiapark mit dem Baum im Rücken und eben der Weite und dem weiten Blick vor mich, also auf einem Hügel. Das heißt, ich hatte eine gute Aussicht, ne, vor mich blickend in den blauen Himmel, in die Weite, hinter mir der Baum. Gefühlt so ein bisschen als Schutzraum. Ein unglaubliches Wohlfühlgefühl, was ich dort hatte. Auch der Duft des Nadelbaumes, der dann beim Sonnenaufgang verströmt wurde. Für mich zu der Zeit ein optimaler Übungsplatz. Was gibt es da noch so für Bilder, die dir kommen, wenn man von einem optimalen Übungsplatz spricht?
Auf der einen Seite gibt es viele äußere Kriterien, die man da anführen kann. Auf der anderen Seite bin ich, wie gesagt, ein großer Freund davon, dass die Intuition da mitspielen zu lassen. Also nicht nur die äußeren Kriterien, da gibt es relativ viele, die man anwenden kann. Da gibt es aber auch Unterschiede. Das sprechen wir jetzt auch ein bisschen von etwas, was eben im Feng Shui oder eben Feng Shui natürlich auch zelebriert wird oder gelehrt wird, welche Ausrichtungen von den Himmelsrichtungen und so her wichtig sind oder welche Farben man wo hat und so. Aber da gibt es auch unterschiedliche Schulen, da kann man sich dann wunderbar drüber streiten. Und diese ganzen Sachen sind gut, ich habe mich auch mit dem beschäftigt und ich finde das eine gute Sache. Mir hat da aber immer mehr auch das Intuitive gefallen und ich finde, auch wenn man sich mit dem Äußeren beschäftigt, darf man das Intuitive nicht vernachlässigen. Also, dass man darauf schaut, fühle ich mich dort wohl, habe ich dort ein gutes Gefühl, stimmt das? Was sicher gut ist, für mich zum Beispiel, es sind Naturorte. Ich gehe manchmal auch hier, wo ich bin, einfach so ein bisschen in die Natur, setze mich raus, einfach. Die ganzen Naturgeräusche oder gehe in den Wald. Mit Bäumen zu üben ist eine sehr starke Sache. Also, hat auch eine sehr große und lange Tradition. In den alten chinesischen Kulturen werden Bäume verehrt. Das sieht man auch heute noch daran, dass zum Beispiel vor den taoistischen Tempeln immer, also zumindest dort, wo sie wachsen, von den klimatischen Bedingungen her, immer zwei Ginkgo-Bäume stehen, die auch richtig verehrt werden, mit Segensbändern behangen. In den buddhistischen Tempelanlagen ist es auch dort wieder, wenn es klimatisch passt, ein Bodhi-Baum. Das Üben mit Bäumen zum Beispiel hat eine sehr große Tradition. Mit Bäumen, die einem sympathisch sind, zu üben, das ist eine ganz, ganz starke und gute Sache. Und auch hier kann man sagen, es gibt äußere Angaben dazu, welche Bäume für was wichtig sind. Kann man machen. Aber auch hier hat auch Meister Li immer betont, das Wichtigste ist, der Baum muss uns sympathisch sein.
Und die bin ich schon.
Berge sind eine wichtige Sache. Es gibt ja auf dem Nature Tour, dieser Darstellung der inneren Alchemie gibt es auch diese Berggipfel und dazu gibt es dann auch die Anweisung, dass eben sich in den Gipfeln dort ist der beste Ort für Kontakt mit dem kosmischen Qi. Aber sammeln tut es sich in Höhlen. Das ist dann wieder was anderes. Das zum Beispiel habe ich dann auch erlebt, als wir im Wudang-Gebirge waren mit Meister Li dort. Hat er mir dann eine Höhle gezeigt und gesagt, dort kann man gut üben. Und dann habe ich dort eine Nacht verbracht in so einer Höhle. Und das ist schon sehr speziell. Also Höhlen sind auch wieder traditionelle Orte, wo eine sehr spezielle Energie ist, um was einzusammeln.
War das so eine klassische, also dunkle, kalte Höhle oder wie kann man sich das vorstellen?
Es war eine kleine, die war klein. Und die war so angelegt, dass man geschützt ist, dass man musste über so eine, über so eine, wie sagt man dem, so eine Brücke aus Seilen gehen und dann sehr steil eine Leiter hochgehen,
Oh, wow.
weil dort hat es natürlich auch Also es ist ja Südchina, dort hat es zumindest früher, könnte es auch Tiere haben, die vielleicht nicht so angenehm sind.
Die dich besuchen abends in der Höhle.
Genau, von dem her ist es so geschützt, dass du da nicht, dass da nicht einfach irgend so ein wildes Tier reinkommt. Das geht nicht über diese Treppe und nicht, also da wäre sie nicht rein. Aber war eine kleine Höhle, in der du einfach gerade sitzen konntest oder liegen. Ist nicht so eine, in der man lebt oder so.
Und mit Blick nach, also die
Mit
Höhle
Blick
quasi
auf die
einfach nur nach
Berge.
oben oder Blick nach vorne?
Mit Blick nach vorne.
Ah, okay,
Ja.
also es war wie so eine Einhöhlung im Berg,
Genau, genau.
dass man rausschauen konnte.
Genau.
Okay, also man saß im Berg geschützt und hatte aber die Aussicht.
Genau. Also Meister Lee hat das, wir waren da draußen, ein paar Leute mit ihm, und dann hat er dorthin geschaut und er hat es irgendwie erkannt, obwohl man die nicht wirklich, also man sah die dann schon, aber ich hätte die jetzt nicht entdeckt. Hat gesagt, das ist ein guter Ort, das ist eine gute Höhle, um zu üben. Ja, und dann haben wir die gesucht. Ja.
Ich erinnere mich auch an ein Bild, was Meister Lee gesagt hat, so ein schöner, idealer Übungsort in der Natur ist, wenn man einen Berg im Rücken hat und das Wasser vor sich. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob es ein See war oder Wasserfall oder ob das auch egal ist, aber diese Vorstellung sozusagen des schützenden Berges hinter dir und das Wasser vor dir.
Genau. Ich würde da dann auch gerne am Schluss nochmal zurückkommen drauf, weil es gibt da, ich habe ja schon gesagt, diese Technik, des sich in einen geistigen Ort zu versetzen, und da gibt es eine sehr schöne Übung dazu, mit dem Berg im Rücken und so. Und eben, ja, das ist schon die Anweisung, ein Berg im Rücken, vor sich ein Gewässer, das kann ein sanftes Fließgewässer sein. Was nicht unbedingt sehr positiv ist, ist an einem so ein Fluss, der so richtig runtergeht, wie zum Beispiel bei uns der Rhein oder so, direkt vorne dran zu üben, weil da wie die Energie wie mitgerissen wird.
Aha.
Ist
Also es
gut, wenn
geht
man.
nicht um einen strömenden, reißenden Fluss, sondern es geht um den gerade
Es,
Fließrichtung.
nee, ja, genau. Und da eher so was Geschlängeltes oder etwas sanft Fließendes schon auch. Ne? Also nicht eher so ein kleines Bächlein oder sonst auch zum Beispiel ein Bergsee oder so. Also mein persönlicher Lieblingsort in den Bergen ist da wirklich so ein wunderschöner Bergsee, wo natürlich schon auch was fließt. Klar, da kommt was rein und geht wieder raus. Und da sitze ich dann und habe wirklich Berge im Rücken. Und das ist schon sehr stark, ja. Das ist so eine der sehr guten Möglichkeiten, um zu üben. Du hast ja mal was erwähnt, wie du gemerkt hast, wie das auch einen starken Zusammenhang hat und du intuitiv das Richtige gewählt hast, für die Lunge. Kannst du dazu was erzählen? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war.
Ja, da war ich ja schon länger in der Ausbildung bei Meister Lee und in unserem Seminarraum in Grunsdorf. Als ich das erste Mal reinkam, habe ich mir gar nicht große Gedanken drüber gemacht, wo wer sitzt und wie da die Ordnung ist. Ich habe einfach wie innerlich geführt, bin ich zu meinem Platz nach vorne gegangen, der auf mich gewartet hat, scheint's. Es gab ja Menschen, die auf Stühlen saßen. Vorne waren Yogamatten aufgebaut, eben verschieden angeordnet. Und ich habe mir eher so auf der linken Seite des Raumes was ausgesucht, aber was nicht gerade so quasi zur Wand vor mir ausgerichtet war, sondern die Yogamatte war so ein bisschen schräg, dass ich Richtung Westen gucken konnte. Und auf Anhieb habe ich mich auf dem Platz wohlgefühlt und den habe ich dann eigentlich auch nie verlassen. Und einmal hat Meister Lee dann kurz erwähnt, ja, also auch so eine Anordnung im Raum sagt etwas über uns aus oder über unsere Gesundheit. Und die, die jetzt eher rechts von ihm sitzen, ich saß eben von ihm aus gesehen rechts und Richtung Westen schauen, die fördern gerade damit zum Beispiel ihre Lunge, weil sie Richtung Westen üben. Und dann habe ich mir gedacht, aha, war ja intuitiv ganz richtig, Lunge, das ist so mein Thema. Und mir wurde bewusst, dass mein Körper das gewählt hat für sich. Ich kam ja ganz neu in diese Ausbildung und wusste, dass das auch so mit ein Grund ist, wieso ich dort bin. Von dem Punkt an habe ich ein bisschen stärker darauf geachtet, in welche Richtung zieht es mich eigentlich immer wieder oder dreht es mich beim Üben, weil ich mich manchmal irgendwo hinstelle oder hinsetze und während dem Üben dann merke, mein Körper will sich immer irgendwo anders hindrehen und dann gehe ich dem auch nach. Und oft merke ich, dass sich tatsächlich mein Körper Richtung Westen ausrichtet, wobei das zum Beispiel nach Feng Shui, wenn ich so meinen Typus anschaue, ist es nicht unbedingt die Richtung, die für mich streng nach Feng Shui genommen sozusagen gesundheitsförderlich wäre. Aber da sieht man wieder die andere Seite. Wenn man was an der Lunge hat, dreht es halt einfach dahin. Und deswegen bin ich auch eher so gepolt wie du, dass ich immer auf mein Inneres höre und je nach Jahreszeit und Tageszeit das wähle, was gerade stimmig ist, ja.
Spannend, was du da erzählst, weil nach Feng Shui gibt es auch verschiedene Arten, das zu sehen. Also da sind sich nicht alle ganz einig. Da gibt es unterschiedliche Schulen, zum Beispiel buddhistische und eher taoistische. Und die haben dann auch wieder andere Zuordnungen. Und von dem her wäre vielleicht die eine Schule und die andere würden das anders sehen bei dir, aber was ja sicher stimmt, ist, dass der Westen die Richtung des Element Metall ist und die Lunge da dazugehört, von dem her ist es sicher passend zu deinem Anliegen und wo du gesagt hast, dass die Lunge wichtig ist, von dem her ist das natürlich absolut passend. Und ich muss sagen, deine Vorgehensweise, die fasziniert mich natürlich so oder entspricht auch dem, was ich habe, weil ich habe mich, ja, ich war von Anfang an ja sehr interessiert an nicht nur am Qigong selbst, sondern an allem, was damit zu tun hatte. Und ich habe dann auch schon auch Kurse gemacht. Meister Li hat mehrere Leute eingeladen, zum Teil sehr bekannte Feng Shui-Meister, wie zum Beispiel der Lin Yun, der auch viele Bücher publiziert hat. Und ich war dann auch mal im anderen Retreat, wo wir mit dem Qigong-Lehrer und Feng Shui-Meister, dem Howard Choi, geübt haben. Und der hat zum Beispiel das sehr intuitiv gemacht. Da haben wir zum Beispiel einmal was, das war auch in den Bergen der Kurs, da hat er uns einmal mit verbundenen Augen, mussten wir wirklich so in Gänsemarsch uns an den Schultern halten und sind mit verbundenen Augen hochgegangen, irgendwo hin, wir wussten natürlich nicht wo, und dann mussten wir uns mit verbundenen Augen sozusagen spüren, wo zieht's mich hin, wo spüre ich etwas. Und dann haben wir erst die Augenbinden weggenommen und dann geschaut, wo schauen wir hin, und dann sind wir an diesen Ort hingegangen. Also jede und jeder an ihren Ort. Weil wir sind nicht alle an den gleichen Ort gegangen dann. Das war so eine Lichtung in den Bergen, so eine Wiese. Und das hat sich dann wirklich gezeigt, dass es für alle genau der richtige Ort war. Dass es genau der Ort war, wo sie hingehen mussten.
Und als du dann die Augen geöffnet hast, hat es dich überrascht, wo du standest?
Ja, natürlich schon, weil es natürlich sehr ungewohnt war, da was zu sehen. Also man wusste halt gar nicht, wo man war. Und das ist immer überraschend dann, weil wenn du dann die Augen aufmachst. Aber der Ort, den ich angeschaut habe, der hat mich auch direkt sofort angezogen. Es war so einfach am Waldrand oder so, ein Gebüsch, glaube ich, war es. Und da habe ich mich hingesetzt. Das war genau der richtige Ort für mich. Und das ging allen so. Und er hat es dann auch an einigen Beispielen dann auch erörtert, warum das genau für diese Person stimmt. Und ich habe mich dann sehr stark, ich bin dann davon abgekommen, ich habe mir eine Zeit lang überlegt, mich noch intensiver mit einer Ausbildung zu machen in Feng Shui. Sowohl er wie auch der Lin Yun, die ganz unterschiedliche Schulen vertreten, haben zumindest früher solche Ausbildungen angeboten. Ich habe dann aber gemerkt, ja nee, ich will erstmal mehr beim Qigong bleiben, und zweitens auch ist mir dieser intuitive Ansatz sehr, sehr nah.
Aber so die Natürlichkeit, wo es einen eben hinzieht.
Genau, und ich denke, also ich zum Beispiel, ich weiß, eine Bekannte und Schülerin, die hat auch die ganze Ausbildung bei Howard Choi gemacht, und der geht sehr, sehr systematisch dabei auch vor. Das ist super, wenn man sich intensiv mit dem beschäftigen will. Aber ganz wichtig ist dann, dass man eben die Intuition, das Gespür nicht verliert, sondern dass das auch dazu gehört. Von dem her, ja, Idealfall, wenn man sich intensiver mit sowas beschäftigen will, beides, aber sicher nicht das Äußere aufgrund des Äußeren, das Innere oder das Gefühl, die Intuition vernachlässigen, würde ich sagen. Mhm. Mein Ansatz, ja.
Was ich auch festgestellt habe beim Üben ist, dass es für mich zumindest eine Rolle spielt, auch längere Zeit mal an einem Ort, in einer Ausrichtung, sage ich mal, zu üben. Es ist so, als würde sich dort etwas entfalten können oder fortschreiten, was vielleicht, wenn man ständig den Ort wechselt und immer woanders übt, nicht gekommen wäre. Also so war mein Gefühl zumindest, dass ich dachte, eine Konstante sozusagen zu haben. Ich übe an diesem Ort, in diesem Sitz, in dieser Ausrichtung und alles andere ist in Bewegung.
Genau.
Kannst du das bestätigen oder würdest du sagen,
Ja, ich glaube, dass der Wechsel manchmal auch ganz was Wichtiges sein kann. Also mal was Neues zu erleben und mal ein Ort zu nehmen, der auch wirklich wie so ein bisschen ein Booster sein kann, neuen Input. Das habe ich so erlebt, eben als ich zum ersten Mal dort an diesen Kraftorten auf Sardinien war. Das ist schon länger her, als ich das zum ersten Mal entdeckt habe. Das ist schon über 10 Jahre her. Und dann, als ich das zum ersten Mal entdeckt habe, auch gleich hier muss ich Qigong machen, weil ich gemerkt habe, ich komme hier in so nochmal in eine Tiefe, die ich nicht sonst habe. Oder nicht sonst hatte. Und das hat mir sehr geholfen, auch für später, weil ich kann diese Orte jetzt auch in meinem Geiste hervorrufen. Und das ist eben das Schöne, im stillen Qigong haben wir diese Möglichkeit. Ich brauche die dann nicht immer. Aber es ist natürlich schon sehr gut, die mal kennenzulernen und da auch immer wieder mal hinzugehen. Die haben schon eine Kraft, solche Orte. Mhm. Und dort auch mal zu schauen, okay, das eine ist die Gewohnheit, man ist aus einem Grund immer vielleicht immer am gleichen Ort. Und wie in deinem Falle, du gehst immer auf die linke Seite und nach Westen hin, dann hat das offenbar mit deiner Lunge zu tun. Ich habe mich auch immer auf diese Seite hingesetzt, das war so meine Intuition oder einfach mein Gefühl. Ich kann bis heute nicht sagen, warum die andere Seite hätte sich falsch angefühlt für mich. Aber war nie eine bewusste Entscheidung. Und das ist eine gute Sache. Aber man muss auch immer ein bisschen aufpassen, weil was anderes, was wir ja Menschen auch haben, sehr stark ist die Gewohnheit. Manche mehr, manche weniger. Dass wir Gewohnheitstiere sind. Und da wollen wir halt möglichst nichts ändern. Und dann kann es sehr gut sein, mal was anderes auszuprobieren. Deshalb finde ich gut, so einen Zwischenweg zu finden. Also zu schauen, ja, das ist mein Ort, der fühlt sich gut an, aber dann probiere ich auch mal was anderes aus. Wie ist es dann zum Beispiel, wenn ich nicht in meinem gewohnten Umfeld übe und mal raus in die Natur gehe, zu einem Baum, auf einen Berg oder so und so weiter, und mal schaue, wie ist es anders und was wird dort halt genährt?
Ich erinnere mich noch, als du das Seminar von den Kraftorten aus auch mal hybrid angeboten hast und uns, die zu Hause geblieben sind und nicht mitreisen konnten, mitgenommen hast. Das war auch eine sehr spannende Erfahrung, denn du hast uns ja in dem Fall so ein bisschen über die Kamera die Orte gezeigt, aber auch beschrieben, was dort passiert, was man dort fühlt und welche Möglichkeiten es dort gibt, sich dort zu platzieren. Und wir haben uns von online mit dazu gebeamt, visuell, und reingespürt, was fühlen wir von zu Hause, wenn ihr als Gruppe an diesen Kraftorten übt und wie können wir uns da anbinden. Das hat ja unglaublich gut geklappt. Ich weiß, dass wir wirklich erstaunt waren, wenn man dann die Augen geschlossen hat und sich mit euch verbunden hat, um dort hineinzufühlen und von der Kraft zu schöpfen. Das war unglaublich. Deswegen kann ich ganz gut nachfühlen, wenn du sagst, auch wenn du nicht dort bist, kannst du dich dorthin beamen, weil allein wir, die noch nie da waren, haben es ja Hybridversion des Seminars oder der Woche, wo ihr dort wart, geschafft. Das bietet ihr ja jedes Jahr an.
Genau, das machen wir jedes Jahr im Herbst, immer Anfang Oktober, manchmal beginnt es schon Ende September dieses Jahr zum Beispiel. Das ist wirklich sehr stark dort und ich mache da auch jedes Mal dann mindestens eine Aufnahme, die ich dann auch im Nachhinein mal abspiele am Kurs. Es ist wirklich, es funktioniert. Es hat mich selber überrascht, wie gut das funktioniert, aus der Ferne bei sowas mitzumachen. Es ist natürlich schon nicht ganz dasselbe, also mir selber hilft das schon sehr, immer wieder an solche Orte auch hinzugehen. Aber es ist eine wunderbare Art, sich eben auch aus der Ferne, ich mache bis heute, ich habe meine verschiedenen Orte, die ich mir aus der Ferne sozusagen immer wieder mal dazu hole. Und da gehören diese unglaublich starken Orte auf Sardinien immer wieder dazu. Also da gibt es wirklich ein paar Orte, die sind auch Leute, die das messen mit den Bovis-Einheiten und so, die sagen, das sind so die höchsten, die es überhaupt gibt. Also das sind unglaublich hohe Schwingungen, die dort manchmal sind an gewissen Orten. Und das ist schon sehr stark, wenn man dorthin geht. Aber das Schöne ist eben auch, dass ich das immer wieder herholen kann. Und gerade auch, wenn ich vielleicht ein bisschen nicht so gut in die Übung reinkomme oder ich an einem Ort bin, ich weiß gerade am Kurs und im Hotel, und das war jetzt nicht der ideale Ort, um zu üben, oder war es nicht so super wohl dort. Und wenn ich dort am Anfang mir visualisiere, dass ich an so einem Ort bin oder an einem meiner Orte in den Bergen, dann hat das gleich eine ganz andere Wirkung.
Kannst du mal erzählen, wie ihr auf diesen Ort gekommen seid? Wie habt ihr das entdeckt, dort hinzureisen und dort diese Retreats anzubieten?
Ich war da aus einem ganz anderen Grund, habe mir dort Urlaub gemacht und dann wurde so eine Tour angeboten oder eine Führung angeboten im Hotel, wo wir waren, an solche speziellen Orte. Und ich wusste es gar nicht, man sieht es natürlich auf Sardinien überall, weil Sardinien die höchste Dichte von archäologischen Fundorten der Welt hat.
Aha.
Also mehr als Ägypten.
Oh.
Das ist wirklich krass, dass du kannst sozusagen Stein werfen und du triffst da irgendeinen Fundort. Das ist wirklich extrem. Und die sind auch überall, aber viele werden gar nicht, also viele werden gepflegt und man muss Eintritt zahlen, aber das gibt es einfach auch zu viele. Und dann sind wir da hingegangen und das war eine Führung von Leuten, die sich mit dem beschäftigen. Und was das Spezielle ist, die Leute, die wir dann dort kennengelernt haben, die pflegen das. Und das ist eine lebendige Kultur. Also wir arbeiten dort auch immer mit Leuten zusammen, die uns diese Orte gezeigt haben. Und wir machen meistens auch Führungen mit denen. Das sind Leute, der eine zum Beispiel in seiner Jugend, der ist jetzt auch schon über 60, aber der hat in seiner Jugend halt noch Leute kennengelernt, die diese alten Orte gepflegt haben und gesagt haben, okay, wenn du jetzt ein Problem hast, dass du keine Kinder kriegen kannst, dann gehst du zu dem Stein an den Ort, der hat diese und diese Heilwirkung. Wenn du diese und diese Krankheit hast, kannst du dorthin in diesen archäologischen Ort, dieses Tomba di Giganti, Riesengrab gehen. Heißt es auf Deutsch, und dann geht man 7 Tage lang dorthin, das ist so Tradition, und das haben die gelebt. Aber das waren noch die Alten, und er hat das dann bei denen sozusagen rausgenommen. Es gibt eine lebendige, man kann sagen, schamanistische Kultur auf Sardinien, das wusste ich alles nicht vorher. Mhm. Und die Arbeit, das sind übrigens die Bäume auch heilig. Das ist auch spannend. Die Räume sind denen auch heilig in der alten Tradition. Das wird bis heute ist es sozusagen ununterbrochen genutzt. Es gab dann auch wohl eine Zeit, wo das halt weniger populär war und die haben das dann wie so ein bisschen erforscht und mal viele dieser Orte auch entdeckt. Und wenn wir dorthin gehen und dann mit der Gruppe an so einem Ort üben, kommen auch regelmäßig Leute von dort oder mittlerweile kommen auch viele von anderen Orten, von Festland Italien oder aus dem Ausland. Aber viele Einheimische machen das. Natürlich die offen sind für solche Sachen. Aber es ist wirklich was sehr Lebendiges. Das wird wirklich für Heilung und für Spiritualität genutzt. Und das ist auch das Spezielle dran, dass es eben nicht einfach nur eine alte Sache ist, sondern etwas Altes, das bis heute lebt.
Wie eine Erdmedizin.
Genau. Ja, und es ist auch, es sind Orte, wo wirklich so Erde und Himmel zusammenkommen. Das ist auch hier. Ja, speziell. Ich würde vorschlagen, dass wir zum Schluss noch eine kleine Übung machen.
Ja, sehr gerne.
Und zwar würde ich jetzt gerne mal eine Übung anleiten, die ich schon angesprochen habe. Wir versetzen uns in eine geistige Landschaft. Und ich mache es hier was so ein bisschen Traditionelles. Man kann das aber mit jedem Ort machen. Also wenn du einen Ort gefunden hast, der für dich gut ist, dein Baum zum Beispiel, dein Berg, deine Höhle, oder eben, wie ich es erwähnt habe, diesen Kraftort, den ich, oder diese Kraft, so einen Kraftort, den ich auf Sardinien gefunden habe oder auch an anderen Orten, dann kann ich den als Visualisierung nehmen. Und es ist ganz einfach. Wir dürfen uns Visualisieren nicht zu schwer vorstellen. Als kleine Einführungsübung würde ich zuerst noch was anderes machen. Mach mal die Augen zu und denk mal an deine Küche. Vielleicht ist das auch ein Kraftort, vielleicht aber auch nicht. Darum geht es jetzt nicht. Und
Die soll bald renoviert werden, deswegen.
okay. Ja, gut, aber dann schaut, dann siehst du ja jetzt auch, wo, was wo ist. Dann siehst du jetzt vielleicht, wo eben die Mängel sind in der Küche. Du siehst, wo der Kühlschrank ist. Du weißt, wo die Schränke sind. Vielleicht hast du ein Bild
Ja.
vor Augen. Vielleicht aber auch nicht. Und ihr könnt das alle, die jetzt zuhören, auch kurz mitmachen. Geschlossenen Augen die Küche, an die Küche denken und du weißt, wo du bist. Du weißt, wo alles ist. Manche Leute haben so ein inneres Bild oder so eine visuelle Wahrnehmung, dass sie gleich wie ein inneres Bild haben. Bei anderen ist es der Gedanke. Aber du kannst dich genau orientieren an diesem Ort. Und das ist es schon. Mehr musst du nicht haben. Also viele Leute strengen sich viel zu sehr an, wenn sie visualisieren. Okay, lass uns zuerst jetzt, wenn wir in die richtige Visualisierung von wirklichen Kraftort kommen. Also ich will jetzt eure Küche nicht runtermachen, aber vielleicht ist es nicht wirklich ein Kraftort.
Kommt
Also
drauf an,
wir.
was auf dem Herd steht.
Stimmt, ja. Dann lassen wir unseren Körper ankommen. Entspannen kurz. Kommen an, schließen die Augen. Und dann stellen wir uns vor, wir sind auf einem Ort in den Bergen, auf einer Hochebene. Vielleicht ist es eine, die du kennst, oder eine Gegend, die du kennst, aber vielleicht entsteht die einfach nur in deinem Geiste. Hinter dir ist ein Berg, und zwar ein Berg, der dir gefällt. Ein Berg, der dir sympathisch ist, bei dem du dich wohlfühlst, in deinem Rücken. Und links und rechts von dir ist auch jeweils ein Berg. Alles Berge, die du magst, die dir sympathisch sind. Wenn du hohe Berge nicht magst, dann ist es halt nicht so ein hoher Berg. Vor uns und etwas unter uns ist ein sanftes Gewässer, wie zum Beispiel ein kleiner Bergsee. Und über uns der weite blaue Himmel. Über uns blauer Himmel. In unserem Rücken ein wunderschöner, angenehmer Berg. Links und rechts von uns hier ein Berg, auch wunderschöne und sympathische Berge. Vor und etwas unter uns der Bergsee, über uns der blaue Himmel. Jetzt könnte man von hier aus eine wunderbare Übung üben. Ich mache das oft als Beginn zum Beispiel, dann in die Körperatmung kommt oder eine andere Qigong-Übung. Wir machen es nur, dass wir einfach ins untere Dantian kommen, also die Mitte des Unterbauchs und dort eintauchen. Wir sitzen immer noch auf diesem Berg, in diesem Berggebiet. Gleichzeitig nehmen wir unsere Mitte, unser unteres Dantian wahr. Und das Qi sammelt sich dort, es wird ganz voll und warm in unserer Mitte. Ganz stark. Die Lebenskraft sammelt sich dort, verdichtet sich. Und dann beenden wir langsam die Übung, kehren wieder in unsere gewohnte Umgebung zurück oder in unsere, die, die wir normalerweise als real bezeichnen, zurück. Schön.
Danke dir.
Und wie war das für dich?
Ich versuche ja immer, wenn wir hier im Podcast eine Übung angehen, versuche ich mich immer an den Anfang meiner Qigong-Zeit zurückzubeamen, um nachzufühlen, was jetzt wohl die, die mitmachen, auch wahrnehmen. Und ich habe diese Wahrnehmung des starken Halts gehabt, also dass die Berge einen so stützen und halten, man fühlt sich einfach so, ja, so wohl und so behütet, dass man sich gut entspannen, öffnen und entfalten kann. Und das war für mich jetzt so sehr tragend, dieses Gefühl, oh, ich kann mich an den Berg anlehnen, gefühlt
Genau.
so. So im Inneren, das Nervensystem entspannt abrupt im Nu. Und das ist, glaube ich, auch immer wieder das Wertvolle. Apropos Nervensystem, das ist auch eine Folge, die wir mal demnächst angehen wollen. Das ist, glaube ich, ein Thema wert. Da kam auch eine Frage von einer Teilnehmerin und wir verraten noch nicht zu viel, aber ja. Wird schön.
Genau, und was ich noch kurz zu dem sagen wollte, was du jetzt gesagt hast, zu dieser, wie du das empfunden hast mit dieser Übung, das ist genau das, was man ja auch will. Also, es ist einer der Effekte, und man kann die Übung dann noch weiterführen, dass die Berge dann mit unserem Körper wie fast verschmelzen, also dass sie wirklich näher kommen zu unserem Rücken, zu unseren Schultern. Das wäre so eine Weiterführung dieser Übung, und man dann wirklich getragen ist. Was ich einfach ganz wichtig finde, ist, ich habe immer wieder auch Leute erlebt, die nicht so ein gutes Gefühl haben, die Angst haben, zum Beispiel vor großen Bergen, die ein beengendes Gefühl haben. Und dann ist es eben auch wichtig, etwas zu nehmen, was für einen stimmt. Und dann ist für manche dann eher halt, ja, vielleicht was ich es eher als Hügel bezeichnen würde. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt damit, weil sonst klappt das nicht. Und gerade auch so was Weiterführendes klappt dann natürlich erst recht nicht, dass man verschmilzt. Dann sollte man nicht Angst haben, sondern wirklich dieses Gefühl, das du beschrieben hast, von gestützt sein. Und was ich auch noch sagen wollte, ich habe es zwar auch schon erwähnt, aber nochmal, wir können dieses Prinzip auch auf was ganz anderes anwenden. Also wenn du zum Beispiel einen Lieblingsort in der Natur hast zum Üben, kannst du den jederzeit hervorholen auf diese Art, einfach in der Visualisierung, und es verändert sich was in der Art, wie wir üben, auf jeden Fall. Vielleicht sage ich noch kurz, was die Zuordnung der Elemente und Organe ist zu den Himmelsrichtungen. Vielleicht gehen wir da noch kurz weiter. Also, es beginnt eigentlich mit dem Wasser. Das ist dann im Norden Element Wasser. Das wäre dann eben die Nieren, mehr Blase. Dann wäre der Osten, das wäre das Element Holz, die Leber, Gallenblase. Dann wäre das Feuer im Süden. Das wäre dann das Herz. Und der Dünndarm und der Herzbeutel, der dreifache Erwärmer. Aber hauptsächlich ist es immer das Hauptorgan, das Herz. Und dann ist es im Westen eben das Element Metall und die Lunge. Das ist ja auch das, was du gespürt hast. Und in der Mitte ist dann das Element Erde und Milz und Magen. Gut.
Was würdest du als Mitte in dem Fall bezeichnen?
Das ist halt wirklich die Erde, auf der wir sitzen. Also es heißt ja auch Element Erde. Und da kannst du wirklich, okay, hier, das ist die Zentrierung. Von dem her geht es hier nicht noch um eine Ausrichtung in eine bestimmte Richtung.
Also das wäre zum Beispiel, wenn ich mich wirklich auf die Erde lege, dann würde ich
Ja,
quasi.
oder auch einfach bewusst wahrnehme, wie ich sitze, diese Zentrierung ganz deutlich wahrnehme, diese Verbindung mit der Erde halt bewusst wahrnehme. Es geht ja nicht nur um die physische Ausrichtung, sondern es geht auch um die Wahrnehmung. Das würde ich sagen, ist fast noch wichtiger. Unsere physische Ausrichtung, wenn du es so machst, wie du es gemacht hast, die orientiert sich dann ja oft oder die geht dann mit, die folgt der Wahrnehmung. Aber wir können ja auch jetzt nicht mit dem Gesicht dem Westen zugewandt sein, aber den Westen wahrnehmen und dort die Energie spüren. Und das nährt dann auch die Lunge. Und so ist es auch mit der Erde. Ich nehme dann einfach die Erde ganz bewusst wahr, die Mitte. Ja, gut,
Magst du
dann.
vielleicht noch sagen, wie man sich zu eurem Retreat anmelden kann oder wie die Zeiten sind? Oder gibt es das auf der Homepage zu finden?
Ja, es sollte auf der Homepage sein oder sich bei mir melden. Es ist so, dass, falls das jemanden interessiert, man das relativ schnell machen müsste, weil wir bald schon entscheiden müssen, ob wir die zweite Woche machen oder nicht. Die zweite Woche habe ich dazu genommen, wenn es zu viele Leute hat für die erste Woche. Die machen wir aber nicht immer. Und auch, ja, ob es überhaupt noch Platz hat. Im Moment hätte es noch Plätze.
Okay, dann
Also
schaut
sich
auf
am
die
besten
Homepage
direkt
oder
bei mir
schreibt
melden.
Stefan. Genau.
Genau, am besten direkt bei mir melden. Okay, wunderbar, dann
Super, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal
vielen
und
Dank und
danke
bis
dir, Stefan.
bald. Tschüss.
Ciao.